Auch ich wünsche allen einen guten Morgen. Ja, vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick mit den letzten drei Sonntagen oder den letzten drei Predigten. Da habe ich so einige Rückmeldungen bekommen und gemerkt, ja, dass der eine oder andere Predigt vielleicht doch etwas herausfordernder war als sonst. Also jetzt nicht die Abendmahlandacht, die ich gehalten habe, die war ja eher ermutigend. Der Gott der Höhe ist auch der Gott meiner Tiefe. Aber die beiden Predigten, da ging es darum, dass wir uns vom Wort Gottes her hinterfragen lassen. Ja, und das ist dann auch immer wieder herausfordernd für uns. Da hatte ich gesagt, dass ich noch eine zweite Predigt zu Johannes 9, dem Kapitel Johannes 9, halten werde. Aber das mache ich nicht heute. Wir wissen, Donnerstag war ein Feiertag, Christi Himmelfahrt. An diesem Feiertag, den letzten Donnerstag, hatten wir keinen Gottesdienst. Also keine Predigt zu Christi Himmelfahrt. Und deswegen werde ich heute in meiner Predigt darauf eingehen. Denn da ist damals wirklich etwas sehr Entscheidendes und auch etwas sehr Bedeutendes passiert. Jesus macht sich auf den Weg zurück in den Himmel, zu seinem Vater im Himmel. Ja, und er benutzt dann für kein Raumschiff, keine Rakete oder irgendwie so etwas Ähnliches, sondern er wird emporgehoben und verschwindet in den Wolken. Jesus verlässt somit diese dreidimensionale Welt und kehrt zurück in die ewige, herrliche Vollkommenheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern. Aber erinnern alleine reicht nicht, dass wir uns einfach nur immer so daran erinnern. Wir müssen auch immer wieder darüber nachdenken, was bedeutet das für uns? Leider gibt es ja auch in unserem Land immer noch viel zu viele Menschen, die mit dem Begriff Himmelfahrt nichts anfangen können. Sie kennen nicht die Bedeutung, was da geschehen ist, und sie wissen auch nicht, was das für sie, für ihr ganz persönliches Leben bedeutet. Und wir haben ja auch gerade noch ein Beispiel gehört, wo Menschen vom Christentum wechseln zu einer anderen Religion. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich wissen, was sie da verlassen. Und das liegt dann ja oftmals auch an uns Christen, die wir Christus nachfolgen, wenn wir nicht in der Lage sind, begeistert und überzeugend zu erzählen von dem, was Christus für uns getan hat. Viele Menschen denken immer noch so, wann reißt der Himmel denn einmal für mich auf? Wann kann auch ich wirklich einmal ankommen? Wo ist die Person, zu der ich kommen kann, zu der ich ein uneingeschränktes Vertrauen haben kann, die mich total liebt? Und das erfahren wir im Christentum und in keiner anderen Religion. Himmelfahrt bedeutet, Gott regiert. Gott regiert im Himmel, keine Frage. Er regiert aber auch hier auf der Erde und er regiert bei denen, die ihn als Schöpfer und Erlöser anerkannt haben. Und zu diesem Gott können wir gehen, von ganzem Herzen, und aber auch andere Menschen dazu einladen. Ein einladendes Christentum leben. Barbara hat eben den Text gelesen aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 8. Das ist nicht der Predigttext, also das, was vor dem Predigttext geschehen ist. Und heute geht es nur um Apostelgeschichte 1. Die Verse 8 bis 11, Christi Himmelfahrt. Und ich möchte dich darum bitten, achte doch mal darauf, ist ja auch ein sehr bekannter Text, achte doch mal darauf, in diesem Text, da geht es sehr stark ums Sehen und auch ums Erkennen. Apostelgeschichte 1, ab Vers 8. Da sagt Jesus, also ihr, damit sind die Nachfolger gemeint, also diejenigen, die Christus nachfolgen, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ich habe mal diese, wie ich meine, sehr entscheidenden Worte nochmal aufgelistet unten. Es geht um Zeugen, also nicht um Kinderzeugen, sondern um Augenzeugen. Das sind Worte aus dem Text: Zeugen, zusehends, Augen, nachsahen, siehe, seht, sehen. Und das sind alles Worte, die in dem Text vorkommen. Und dadurch wird ganz deutlich, hier ist nichts im Verborgenen geschehen. Es war ganz offensichtlich. Es gab viele Zeugen. Und deshalb können wir uns darauf verlassen, dass Jesus wirklich lebt. Deshalb lohnt es sich auch heute noch, dass wir uns ihm zuwenden. Und deshalb habe ich dieses Thema gewählt für heute. Wenn wir auf Christus sehen, dann. Wenn wir auf Christus sehen, dann. Ja, was geschieht denn dann? Und darüber möchte ich mit dir zusammen heute Morgen nachdenken. Was hat denn das damals für die Jünger bedeutet? Himmelfahrt bedeutete für die Jünger Jesu damals, dass sie noch einmal an ein wirklich außergewöhnliches Ereignis mit ihrem Herrn und Meister gemeinsam erleben konnten. Und sie waren davon ergriffen, sie kamen ins Staunen, sie waren überwältigt. Das war einzigartig. Für uns hingegen, heute besteht die Gefahr, dass wir uns daran gewöhnt haben, weil wir schon so oft Christi Himmelfahrt gefeiert haben. Das aber darf auf gar keinen Fall geschehen. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, aber auf gar keinen Fall daran gewöhnen. Einfach so nach dem Motto, ach, kenne ich schon. Schlimm wäre es auch, wenn dieses außergewöhnliche Ereignis keine Bedeutung mehr für uns und für unser Leben hat. Denn als Jesus wieder zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt war, das war mindestens genauso bedeutend wie seine Geburt oder die Wunder, die er tat, oder die viele Heilungen oder die Auferstehung von den Toten. Die Jünger hatten ihren auferstandenen Herrn in den letzten 40 Tagen seit der Auferstehung immer wieder gesehen. Doch diese Begegnung war noch einmal so ganz anders als all das, was sie vorher erlebt hatten. Jesus wurde vor ihren Augen, also vor den Augen vieler Zeugen, emporgehoben zurück in den Himmel und verschwand in einer Wolke. Gut, heutzutage wäre das kein Problem, dass die Menschen mit irgendwelchen Technikeffekten Jesus auch irgendwie hätten hochheben und hätten ihn dann auch verschwinden lassen können. Doch damals hatte man diese Möglichkeiten nicht und dennoch wurde Jesus emporgehoben und verschwand vor den Augenzeugen vieler in den Wolken. Warum? Weil Gott wieder einmal eingegriffen hatte, weil Gott seinen Sohn zurückholte in seine Dimension. Damit war die Zeit von Jesus hier auf der Erde nun endgültig vorbei und eine neue Zeit Jesu im Himmel konnte beginnen. Und dazu eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, Psalm 110, Vers 1. Der ewige König und Priester ist ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament, ein Psalm Davids. Da steht: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Jesus fordert auch an einer Stelle die Pharisäer mit diesem Text heraus, weil Jesus auch da schon damit andeuten wollte, dass das eine Prophezeiung auf ihn war. Also es ist eine Prophezeiung auf Jesus, der Herr, also Herr in groß geschrieben, da steht der Gottesname Yahweh. Der Herr, das ist Yahweh, also Gott Vater, und Yahweh, Gott, sagt zu seinem Herrn, und das ist Jesus. Gott sprach zu meinem Herrn, zu Jesus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und im Neuen Testament erfüllt sich das eben. Philipper 2, ab Vers 9. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ging also zurück zu seinem Vater im Himmel, und damit erfüllte sich auch diese Prophezeiung aus dem Alten Testament. Dort setzt er sich zur Rechten Gottes. Dort bekam er von Gott, von seinem Vater im Himmel, den Lohn seiner Nachfolge und seiner Treue. Mein erster Punkt: Wenn wir auf Christus sehen, dann leben wir so, wie Christus es will. Also allein schon, wenn wir uns auf den Weg machen und auf ihn schauen, ist das schon ein Gehorsamsschritt. Dann leben wir so, wie Christus es will. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euer ganzes Leben nach ihm aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes Seite. Und auch in diesem Text steht dieses Wort Sehen, da geht es um das Sehen. Seht dorthin, wo Christus ist. Auf Jesus sehen heißt in diesem Fall, ich mache mir bewusst, dass Jesus der Herr ist, der Herr aller Herren. Und nicht nur das, sondern dann richte ich auch mein Leben nach ihm aus. Und ab dem Moment, ab dem uns das klar ist, wollen wir auch unser Leben nach ihm ausrichten. Ich habe ein Interesse daran. Ich habe ein Interesse daran, so zu leben, wie Christus es will. Was bedeutet das dann für dein Leben, für mein Leben, unser Leben? Also was bedeutet das, Christus so nachzufolgen? Da könnte man natürlich unfassbar vieles nennen und aufzählen. Und nur auf einiges kann ich heute in meiner Predigt eingehen. Denn letztlich muss es eben darum gehen, dass wir immer unser ganzes Leben danach ihm ausrichten. Unser ganzes Leben, aber eben nicht aus diesem Zwang heraus, so nach dem Motto, da ist irgendwie dann doch so der strafende Gott, sondern weil ich Freude daran habe, weil ich weiß, es tut mir gut und anderen gut, ihm nachzufolgen. Und darum möchte ich dich bitten, tu dir genau diesen Gefallen, dass du mindestens das mit aus diesem Gottesdienst mitnimmst, dass du begeistert bist davon. Oftmals kommt mir das so vor, als wenn wir Christen das als eine Last ansehen. Gott hat uns doch nicht die Gebote gegeben, um uns zu knechten, sondern Gott hat uns das alles gegeben, um uns Leitlinien zu geben für unser Leben, damit unser Leben besser gelingt. Mach es, folge ihm nach mit Begeisterung. Der nächste Punkt: Wenn wir auf Christus sehen, dann wird das unser Leben befreien. Jesus hat sich vorgenommen und macht das auch, für uns zu kämpfen. Und Jesus kämpft für uns Tag für Tag, für dich und auch für mich. Und da können wir doch sagen, Jesus kämpft für mich. Ist das nicht wunderbar? So, dass wir begeistert davon sind, dass wir uns auch daran nicht gewöhnen. Der kämpft jetzt für dich, auch in diesem Moment. Jesus ist der Freiheitskämpfer. Jesus tat und macht das alles aus einer ganz großen Sehnsucht heraus. Sehnsucht nach Gemeinschaft mit seinem Geschöpfen, mit seinen Nachfolgern. Sehnsucht nach dir ganz persönlich. In einem Lied, das ich in der letzten Zeit häufiger gehört habe, da heißt es immer wieder, ich, Jesus, habe Sehnsucht nach dir, verlorene Tochter. Ich, Jesus, habe Sehnsucht nach dir, verlorener Sohn. Ich, Jesus, habe Sehnsucht danach, dein Leben von deiner Schuld zu befreien. Komm zu mir, sieh auf mich, wende dich mir zu, der Himmel ist offen auch für dich. Und ich wünsche mir das so sehr, dass noch viel mehr Menschen das begreifen. Also dass auch gerade wir, wenn du es von dir aus sagst, ich bin ein Christus-Nachfolger, dass du das noch viel mehr begreifst und auch ich. Weil nur dann, wenn wir das selber begriffen haben, sprudeln wir so über, dass wir auch andere einladen dazu, ein Leben mit Jesus zu leben. Und wenn die Menschen dann diese Frage stellen, wann reißt denn für mich einmal der Himmel auf, dann können wir ihnen sagen, er ist doch schon längst aufgerissen. Er ist offen für dich. Jesus ist der Himmelsdurchbrecher. Er ist offen für dich, weil Jesus eben auferstanden ist und weil er zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel, weil er zu Rechten Gottes sitzt und weil er die Macht hat, dort zu herrschen, weil er die Schuld der Menschen auf sich genommen hat und nur deshalb der Mittler ist zwischen dir und mir, zwischen allen Menschen. Und wir sind herausgefordert, das anzunehmen, zu begreifen, es groß zu werden, groß werden zu lassen in unserem Leben. Hebräer 9, Vers 24 geht auch darauf ein, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Dort tritt der Sohn Gottes selber ein für uns. Das ist die befreiende Tatsache, an der wir uns immer klammern dürfen, sollen, können und uns darüber freuen können. Und die Frage ist, also wir können das, das ist ja, das Angebot ist da. Und die Frage ist, machst du das? Stell dir selbst die Frage, machst du das? Also jetzt nicht so eine Gesprächsrunde, wo man dann manchmal auch so tun muss, als ob, sondern machst du das? Machst du das in deinem Alltag? Kannst du in deinem Alltag diese Ermutigung von deinem, ja, in deinem Leben groß werden lassen, gerade dann, wenn es schwierig ist? Und eine weitere Frage, warum ist es so wichtig, dass wir Christus als Fürsprecher haben? Auch da sind mehrere Antworten möglich, aber ich habe jetzt mal eine Antwort rausgesucht. Warum ist es so wichtig, dass Christus unser Fürsprecher ist? Eine ganz entscheidende Antwort steht in Offenbarung 12, Vers 10. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern natürlich auch ist verworfen. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Warum ist es so wichtig, dass wir Christus als unseren Fürsprecher haben, weil wir auch einen Ankläger haben, der uns verklagt. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Dieser elendige Widersacher Gottes hat ein ganz großes Ziel, der will die Menschen vernichten. Und dieser Widersacher Gottes macht das auf eine wirklich sehr verdorbene, hinterhältige, bösartige Art und Weise, dass man im Grunde genommen sich darüber ärgern kann und erschrocken sein kann. Zuerst setzt dieser hinterhältige Widersacher Gottes alles in Bewegung, um uns Menschen zu verführen, dass wir etwas tun, dass die Menschen etwas tun, von dem sie eigentlich auch wissen, das ist nicht Gottes Wille. Gott will nicht, dass ich das tue. Dann verführt er die Menschen, dass sie es dennoch tun. Und darunter allein dann die Menschen selber, die es getan haben und oftmals dann auch andere Menschen kommen zu Schaden. Aber wenn er das geschafft hat, die Menschen zu verführen, dann steht er da und klagt an. Guck mal, was du da gemacht hast, vielleicht sogar schon wieder gemacht hast. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen und das belastet. Und dann klagt er uns auch vor Gott an und sagt zu Gott, sieh mal, was der da gemacht hat. Sieh mal, was die da gemacht hat. Das denke ich ja mir nicht aus, das steht da in diesem Text in der Offenbarung, er klagt uns vor Gott an. Erst verführt er, dann klagt er an. Sieh mal, was der da gemacht hat, sieh mal, was die da gemacht hat. Und das ist von Falschheit durchtränkt, aber er macht es. Und er hat Erfolg damit, immer wieder. Doch weil Jesus für uns vor Gott eintritt, deshalb brauchen wir vor diesen Anklagen des Satans nicht zusammenbrechen. Und das ist befreiend. Ja? Das ist doch wirklich befreiend. Da können wir aufatmen. Das wird noch einmal in Offenbarung 12, Vers 11a bekräftigt. Also ich lese nochmal den Vers 10 Und dann drunter nochmal den Anfang von Vers 11. Diese Erscheinung, die der Johannes dort hat, schreibt er: Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Das ist so eine, da möchte ich jetzt die Betonung drauflegen. Der Verkläger ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Also, und sie, wer ist da jetzt gemeint in diesem Zusammenhang von diesem Text? Sie, also diejenigen, die vom Satan angeklagt worden sind, aber Christus nachgefolgt sind. Und sie haben ihn, also den Teufel, überwunden wie durch des Lammes Blut. Wenn wir auf Christus sehen, dann wird das unser Leben befreien. Das dürfen wir im Glauben annehmen. Und es ist dann auch in unserem Alltag, und es, um es dann auch in unserem Alltag ganz groß werden zu lassen. Noch ein Text dazu, ein Vers, Römer 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Nochmal ein Text, der genau das bestätigt. Der nächste Punkt. Wenn wir auf Christus sehen, dann wird das unser Leben ermutigen. Wenn wir uns in schlechten, aber auch in guten Tagen Jesus zuwenden, das, manchmal hört man ja so, ach, wenn es mir so schlecht geht, dann fällt es mir schwer, dass ich mich Jesus zuwende. Aber beobachte mal dein Leben. Machst es denn wenigstens, wenn es dir gut geht? Also wir haben eigentlich anscheinend immer irgendwie so eine Ausrede. Mal geht es uns zu gut, mal zu schlecht. Wenn wir uns in schlechten, aber auch in guten Tagen Jesus zuwenden, wenn wir es dann doch tun, ja, wenn wir es dann doch tun, dann blicken wir auf die mächtigste Kraft aller Zeiten, aller Orte, aller Mächte. Ich lese dazu zur Erinnerung für uns aus Epheser 1, die Verse 18 bis 21. Und ich möchte dich darum bitten, dass du dir diese Zusage, die ich jetzt gleich vorlesen werde, vom Wort Gottes her, mal so richtig zu Herzen nimmst. Ja? Ich sage es immer wieder, manchmal sagen wir, nimmst du nicht so zu Herzen, nimmst du ja zu Herzen. Diese wunderbare Zusage Gottes, lasse diese Zusage Gottes nicht einfach nur so an dir abprallen, kenne ich schon, sondern nimm es dir zu Herzen. Epheser 1, Abvers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Gibt es eine bessere Beschreibung der Macht Jesu? Ich glaube nicht, nein. Und hier wird doch tatsächlich beschrieben, dass diese mächtige Macht Jesu in uns mächtig geworden ist. Lohnt es sich, dass wir uns dieser Macht anvertrauen? Ja. Ist das nicht wirklich ermutigend, dass alle Christus-Nachfolger unter dem Schutz dieser Macht stehen? Ja, es ist ermutigend und ein Trost, schon jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und in Vers 18 steht im Grunde genommen, wenn wir auf Christus sehen, dann wird das unser Leben ermutigen. Wenn wir auf Christus sehen, wenn wir auf ihn vertrauen, also dieses Sehen, da steckt ja noch viel mehr drin, dieses wirkliche Vertrauen leben, dann wird das unser Leben ermutigen. Ich lese nochmal den Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist Das bedeutet, dass du dazu aufgefordert bist, diese Tatsache der Allmacht Gottes mit deinem Herzen zu sehen. Nimm es dir zu Herzen und sieh mit deinem Herzen, also von ganzem Herzen sehen und erkennen. Also mit deinem Denken, Fühlen, Handeln. Dass du dich nicht mit deinem ganzen Sein, also eben nicht mit deinem ganzen Sein deinen Problemen zuwendest, sondern dass du mit deinem ganzen Denken, Fühlen, Sein, mit deinem ganzen Sein dich Jesus zuwendest. Man sagt, dass der amerikanische Präsident der mächtigste Mann der Welt ist. Dieser Präsident hat Kinder. Ich bin mir sicher, dass die Kinder dieses Präsidenten eine Privatnummer haben, mit der sie ihrem Vater anrufen können. Also diese Nummer, die habe ich nicht. Und ich bin mir sicher, dass niemand von euch diese Telefonnummer hat. Und wahrscheinlich würden wir sie auch niemals bekommen. Niemals. Aber die Kinder des Präsidenten haben diese Telefonnummer. Als Kinder Gottes haben wir eine Nummer, mit der wir jederzeit die mächtigste Macht aller Zeiten anrufen können. Gott sei Dank ist das keine Geheimnummer. Denn wir können Gott anrufen durch Jesus, der der Christus ist. Er ist der Mittler, der Hohepriester zwischen uns Menschen und der mächtigsten Macht aller Zeiten. Und schon im Alten Testament bekommen wir so eine sogenannte Telefonnummer Gottes, die ihr wahrscheinlich alle kennt. In meiner ersten Dienststelle, da war auch ein Arzt Gemeindeglied, also ein Arzt, der zu meiner Gemeinde gehörte. Und dieser Arzt hatte eine Praxis und die Telefonnummer dieser Praxis war 5015. Das fand der richtig klasse. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Fand der Arzt richtig klasse, hat er immer wieder von gesprochen. Rufe mich an in der Not und so will ich dich erretten. Und Gott sagt eben nicht nur, ruf mich an in der Not, sondern das ist so ganz kompakt zusammengefügt. Ja, wenn du mich anrufst in der Not, dann will ich dich erretten. Christi Himmelfahrt. Jesus, der Auferstandene, ist zurückgekehrt zu seinem Vater im Himmel. Nicht im Verborgenen ist das geschehen, sondern es gab viele Zeugen. Christi Himmelfahrt. Jesus, der Auferstandene, lebt. An Himmelfahrt hat er seine ewige Herrlichkeit angetreten. Christi Himmelfahrt. Jesus, der Freiheitskämpfer, er kämpft auch für dich, auch jetzt. Ich lese noch einmal Epheser 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Denkt mal allein über diesen Vers nach, dass du das erkennst, was für eine wunderbare Herrlichkeit Gott für dich bereithält. Wie war das noch einmal bei der Himmelfahrt? So ein paar Worte waren da so sehr entscheidend. Zeugen, also Augenzeugen, zusehends, Augen, nachsahen, siehe, seht, sehen. Schon bei der Himmelfahrt Jesu war das aufmerksame Sehen sehr wichtig. Und das aufmerksame Sehen ist heute immer noch wichtig. Wenn Gott uns auffordert, dass wir mit den Augen unseres Herzens ihn sehen und erkennen können, wenn er das sagt, dann ist das auch wirklich möglich. Dann ist das möglich. Es besteht die Möglichkeit, dass wir Christus mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit unserem Verstand, mit unserem ganzen Sein erkennen können, wenn wir uns auf den Weg machen, ihn immer besser kennenzulernen. Dadurch kann unsere Hoffnung auf ihn immer größer werden. Wenn wir auf Christus sehen, wenn wir auf ihn wirklich sehen und vertrauen, dann wird das unser Leben ermutigen. Dann wird das auch dein Leben ermutigen. Nicht erst in der zukünftigen Welt, sondern schon jetzt. Christi Himmelfahrt heißt, Gott regiert, Jesus regiert. Lass diesen auferstandenen Christus auch in deinem Leben regieren. Lasse dein Leben nicht von deinen Problemen regieren, sondern lasse dein Leben von Christus, der der Sohn Gottes, der auferstandene Sohn Gottes ist, regieren. Er ist der Befreier. Auf ihn wollen wir sehen. Denn wenn wir auf Christus sehen, dann wird das unser Leben ermutigen. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Wir danken dir, Jesus, für deine Gegenwart. Wir danken dir, Jesus, dafür, dass du uns die Herrlichkeit Gottes offenbart hast. Wir danken dir, Jesus, dass du der größte Freiheitskämpfer überhaupt bist und dass du für uns kämpfst. Wir danken dir, dass du unser Fürsprecher bei Gott bist. Danke, Jesus, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir dich mit den erleuchteten Augen unseres Herzens immer und immer besser kennenlernen können. Danke, danke, Jesus. Ja, danke. Ja, Jesus, wir sind so glücklich mit dir an unserer Seite. Amen.